Kamera 1 läuft, Kamera 2 läuft, Mikro läuft, also los geht's. Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW 43. Decoding Brands, eure Marken-News der Woche entschlüsselt, erklärt und eingeordnet. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Decoding Brands. Ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Und natürlich habe ich ein paar schöne Themen, aber auch ein paar, ich sag mal, kritische Themen für euch vorbereitet. Und meine heutige Punchline ist: zwischen Stromberg und der Sesamstraße, wie Marken Testimonials dafür einsetzen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen und ihre Botschaft zu vermitteln. Von daher würde ich sagen, Spannung genug geboten, oder? Los geht's. Wir starten mit was tatsächlich sehr Seichten und Leichten in der Überraschung der Woche.
Die Überraschung der Woche.
Es ist auch schon ein bisschen ein Smalltalk-Thema. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, der Postillon, ja, bekannt seit einigen Jahren als das Satire-Medium und auch die Satire-Webseite im Netz, wo man immer so ein bisschen sich die Frage stellen muss, ist das wirklich ja sozusagen eine echte Headline, und man manchmal auch darauf reinfällt, weil man denkt, shit, jetzt habe ich echt irgendwie nur eine Headline mitbekommen oder sie wurde vielleicht sogar wirklich von jemandem verbreitet. Dann liest man das und dann kann man in der heutigen Zeit ja das ein oder andere wirklich auch glauben. Das passiert tatsächlich und ich glaube, es wird jetzt noch spannender, weil der Postillon macht tatsächlich einen interessanten Move. Er bringt nämlich eine echte gedruckte Zeitung raus. Und das ist mal an sich schon mal sehr überraschend, also sozusagen wie die Marke sich auch weiterentwickelt, die ja bisher vor allen Dingen natürlich von Werbung und den Aufrufen auf der Seite gelebt hat und ja, dafür bekannt war natürlich, wie gesagt, im Netz dann die ein oder andere Schlagzeile zu kreieren, die man manchmal glaubt, manchmal nicht glauben möchte, aber manchmal eben natürlich auch erkennt, dass es definitiv Satire sein muss. Und wie gesagt, das kommt jetzt als gedruckte Zeitung heraus. Was das Spannende aber dabei vor allen Dingen auch war, dass es so ein kleines Community-Projekt war. Das heißt, die Community hat entschieden, mehr oder weniger zumindest, ob diese Zeitung oder dieses Medium sich eben auch als gedruckte Zeitung demnächst auch zeigen wird. Und zwar war die Auflage, dass man erstmal das Anfang September verkündet hat, und die Auflage oder Bedingung an die Community war, wenn wir 3000 Abonnentinnen und Abonnenten bekommen, dann bringen wir die Zeitung wirklich auch raus. Und inzwischen sind es 4000 Abonnenten geworden. Das heißt also, die Zeitung kommt definitiv, wird jetzt gedruckt. Das wurde jetzt nochmal auch medienwirksam sozusagen publiziert und bestätigt. Und dementsprechend können wir uns in Zukunft auch auf die gedruckte Zeitung freuen. Die wird auch verkauft, auch an den Kiosken. Es sind insgesamt 15.000 Ausgaben, die für die Kioske bereitstehen, eben 5.000 für die Abonnenten und der Rest dann so ein bisschen als Online-Vorrat, was insgesamt dazu führt, dass knappe 25.000 gedruckte Postillons demnächst in Umlauf gebracht werden könnten bzw. gebracht werden. Und das Ganze ist natürlich insofern auch interessant, was steckt da dahinter sozusagen? Warum glauben Leute oder warum wollen Leute denn den Postillon als gedruckte Zeitung bekommen? Weil man muss natürlich feststellen, die Zeitung hat, sage ich mal, newswertmäßig gar keine Relevanz in dem Sinne, weil es ja einfach nur Satire und Witze sind etc. Und für den Postillon natürlich auch eine Herausforderung, das Thema auch zu füllen. Es sind also, oder die Zeitung wird daraus bestehen, dass die besten Headlines und Themen, die im Netz praktisch gezogen haben, dass die jetzt auch gedruckt werden. Ansonsten wird es auch laut Postillon auch einige weitere Themen eben geben, so Todesanzeigen, alles Rätsel. Also das heißt, die wird auch ein bisschen interaktiv. Aber nichtsdestotrotz stelle ich mir trotzdem so ein bisschen die Frage, was wird denn das Motiv dahinter sein, dass man sich diese Zeitung kauft? Weil wie gesagt, es muss ja ein anderes Motiv sein als bei einer typischen Zeitung, weil wie gesagt, der Newswert einfach nicht gegeben ist. Und dementsprechend stelle ich mir so die Frage, ist es so ein bisschen Ablenkung, ist es wirklich Humor, ist es so ein bisschen Eskapismus aus der aktuellen Zeit heraus, dass man sagt, ja, das abonniere ich definitiv, weil Inflation ist natürlich nach wie vor der Fall, die knappen Geldbeutel sind nach wie vor der Fall und den Abonnenten fallen möchte ja auch niemand so richtig ja, tappen. Deswegen stellt man sich ja bei allem Möglichen immer die Frage, ob man wirklich ein Abo zeichnen möchte. Und ja, der Postillon scheint da jetzt auf jeden Fall irgendwie erfolgreich zu sein, aber es bleibt für mich ganz, ganz spannend, das Ganze zu beobachten. Übrigens bleibt das Medium auch dabei, das weiter als Test zu verkaufen. Das heißt, man macht das, glaube ich, jetzt erstmal so ein halbes Jahr weiter und guckt, ob die Abonnentenzahlen steigen, konstant bleiben etc. und wird dann entscheiden, ob das Medium weiterhin sozusagen auch ins Gedruckte reingehen wird oder einfach bei seinen Leisten bleibt in dem Sinne und zwar weiterhin über die ja, digitale Schnittstelle vor allem bekannt sein wird. Auch insgesamt wird es übrigens noch spannend, was das Thema Erlösquellen angeht, weil es kann natürlich sein, dass der Postillon dann möglicherweise, wenn das Thema erfolgreich sein wird, vielleicht auch über gedruckte Anzeigen in Zukunft eine weitere Erlösquelle erschließen wird. Also mal grundsätzlich ein ganz interessanter Punkt, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass die Taz ja auch ein sehr etabliertes Medium jetzt gerade bekannt gegeben hat, dass ja die letzte Zeitung vom Band laufen wird in gedruckter Form. Und genau, der Postillon macht also genau das Gegenteil, hat das übrigens auch ganz lustig verkündet, weil sie gesagt haben, naja, in dem Zuge sind jetzt so ein paar Druckerkapazitäten frei und die nutzen wir sozusagen mal.
Der Aufreger der Woche.
Der Aufreger der Woche ist schon ein paar Wochen her, nämlich als Media for Europe ja bekannt gegeben hat, dass man die Mehrheit an ProSiebenSat.1 übernehmen wird und jetzt praktisch ja den ganzen Konzern auch so ein bisschen übernehmen wird, aber vor allen Dingen auch verändern wird. Und das hat man jetzt gerade erst gemerkt, nachdem jetzt das praktisch komplette C-Level mehr oder weniger, nämlich CEO, COO und auch CFO vor die Tür gesetzt werden. Und das ist insofern ganz interessant, weil jetzt gerade ProSiebenSat.1, auch das hat man an vielen Punkten einfach gesehen, gerade so ein bisschen ja Stabilität gewonnen hat und vor allen Dingen auch in der Kommunikation eigentlich sehr deutlich gesagt hat, wo möchte man hin, wo möchte man sich auch positionieren. Das heißt, die Marke hat eigentlich gerade so eine Art von Stabilität und auch Traction bekommen, hat so ein bisschen so eine Klarheit auch gewonnen, wo man dann eigentlich hin will. Man hat da klar gesagt, man möchte zum Superstreamer werden. Die Marke Joyn ist definitiv auf dem Vormarsch, hat gerade auch in Österreich extrem erfolgreich auch ja sozusagen an Attraktivität auch gewonnen. Und wie gesagt, die ganze Marke wirkte eigentlich gerade so, als ob sie so ein bisschen in eine Art ruhiges Fahrwasser bekommt, beziehungsweise gleichzeitig auch ganz klar, es schafft irgendwie so zwischen Vergangenheit und Zukunft einfach so diese Balance herzustellen, weil genau das natürlich die Herausforderung für die Medienunternehmen RTL und Co. natürlich auch ist. Und genau so hat man es eigentlich bei ProSiebenSat.1 wahrgenommen. Ich hatte, glaube ich, vor ein paar Wochen und Monaten gerade so das Interview von dem CEO hier auch dargestellt, wo ich ihm beschrieben habe, wie gut und wie interessant eigentlich so die Vision von ProSiebenSat.1 gewirkt hat. Und jetzt kommt eben Media for Europe, die das Ganze tatsächlich markentechnisch sozusagen ein Stück weit anders sehen offensichtlich, weil sie natürlich im Zuge dieser Mehrheitseigentümerschaft vor allen Dingen auf Synergien setzen wollen. Das heißt also, sie verschlanken den Konzern deutlich, was auch mit einigen Entlassungen natürlich zusammenhängt dann in dem Zuge. Und vor allen Dingen, wie gesagt, ganz deutlich ist, dass man da ein Gesamtkonglomerat über Europa ausspannen möchte und wie gesagt, das Thema Synergien und effizientere Prozesse und natürlich dadurch dann auch entsprechend Einsparungen, die Zielsetzungen sind, das ist so ein bisschen konträr gegenüber dieser ganzen Vision und eigentlich gegenüber auch dieser Aufbruchsstimmung, die man da schon bei ProSiebenSat.1 die letzten Monate trotz der ganzen Diskussion drumherum irgendwie gespürt hat. Was lernen wir daraus wieder einmal mehr? Naja, jetzt kommt natürlich da ein neuer Eigentümer, dem die Marke, muss man sagen, erstmal offensichtlich egal scheint. Also wie gesagt, die Marke hat ja gerade so eine Art von Stabilität bekommen, auch eine Vision eben umgehangen bekommen. Das heißt also, man konnte so ein bisschen sehen, wo es hingeht. Und jetzt wird das Ganze natürlich erstmal so ein Stück weit ad acta gelegt, weil wenn man natürlich einen zentralen Teil der operativen und auch vor allen Dingen auch der strategischen Entscheider und auch, ja, ich sag mal, Macherinnen und Macher vor die Tür setzt, dann ist das natürlich ja so ein Stück weit der Gegenentwurf und auch natürlich ein klares Argument, dass offensichtlich diese Vision jetzt nicht vorangetrieben wird. Und da muss man dann sagen, die Marke bleibt erstmal auf der Strecke und dafür geht es jetzt offensichtlich ganz, ganz stark um Effizienz, Synergien und Kosteneinsparungen. Und das finde ich auf jeden Fall mal einen ziemlich mutigen, aber nicht besonders guten Weg aus Markensicht, weil, wie ich ja gesagt habe, ich glaube, es ist nicht gut, jetzt gerade diese Aufbruchsstimmung auch im Unternehmen auch zu im Keim sozusagen zu ersticken. Und natürlich werden jetzt die ganzen Mitarbeitenden sich auch die Frage stellen, wo geht es denn eigentlich hin? Und das muss ich sagen, ist so Change Management technisch aus meiner Sicht, wie gesagt, markentechnisch überhaupt gar keine gute Idee und ist definitiv für mich so ein bisschen der Aufreger der Woche, weil ich gerade auch so das Gefühl hatte, ja, ProSiebenSat.1 könnte jetzt wieder so ein bisschen an die alten Zeiten auch anknüpfen. Und zu den alten Zeiten kommen wir auch in den Themen der Woche.
Die Marketing-Themen der Woche.
Weil beim ersten Thema sind wir bei der guten alten Zeit und vielleicht auch ein Stück weit bei einer Uhrzeit, weil wir sind bei morgens 9:30 in Deutschland. Und jetzt könnt ihr mal überlegen, was morgens 9:30 in Deutschland passiert. Ja, genau. Vielleicht ist der ein oder andere Knoppers, wobei wahrscheinlich ist niemand um 9:30 irgendwie ein Knoppers, aber die Marke hat damals es ja wunderbar geschafft, innerhalb oder über die Werbung ein Ritual zu kreieren, eine Uhrzeit zu besetzen und dadurch auch seine Marke ganz klar zu positionieren, nämlich so ein bisschen als so ein Zwischendurch, als so einen Pausensnack. Und jetzt ist natürlich die große Frage auch für Knoppers gewesen, wie positioniert man diese Marke denn? Wie revitalisiert man die Marke natürlich? Weil gerade auch im Süßwarengeschäft ist natürlich die Konkurrenz unheimlich groß. Jeder versucht er so ein bisschen um die Aufmerksamkeit auf der einen Seite zu buhlen, aber natürlich auch darum zu buhlen, dass man ein fester Bestandteil des Lebens der Menschen wird. Das heißt also, dass die Menschen ja irgendwo diese Marke dann auch in den Einkaufswagen packen und sagen, genau das möchte ich jetzt gerade haben. Und auf der einen Seite geht es natürlich bei der Werbung, gerade in diesem Süßwarengeschäft, ganz, ganz stark um das Thema mentale Availability. Das heißt also, dass ich die Marke einfach existent habe in meinem Kopf, wenn ich kaufe, wenn ich drüber nachdenke, wenn ich mit dem Einkaufswagen so durch den Laden fahre, dass ich irgendwie beim Süßwarenkorb oder beim Süßwarenregal besser gesagt halt, wie gesagt, an die Marke auch denke. Und auf der anderen Seite geht es aber für mich auch darum, nicht nur einfach da zu sein, sondern auch einen Grund zu liefern, warum denn diese Marke eigentlich gekauft werden sollte. Und da finde ich, hat Knoppers es ganz spannend und auch sehr klug gemacht, sehr clever gemacht, dass sie sich jetzt bei dieser Revitalisierung der Marke, also bei dem Versuch, die Marke wieder existent zu machen, sie auch einfach irgendwie im Leben auch zu verankern der Menschen, haben sie es insofern clever gemacht, dass sie sehr schön auf dem aufgebaut haben, was nämlich schon etabliert war. Wie gesagt, dieses Thema Pausensnack zwischendrin und so weiter und auch dieses morgens 9:30 irgendwie auch weiter genutzt haben, ohne das übrigens explizit nochmal zu nennen. Und auf der anderen Seite auch eine sehr schöne, einfache Werbung mal wieder zu machen. Das ist so eine ganz, ganz typische Werbung, die man eigentlich über die letzten Jahre kennt. Da ist kein großes Schnickschnack, da ist nicht irgendwelche unnötigen Bilder, da werden keine unnötigen Stories erzählt, da wird einfach diese Knoppers-Waffel oder Riegel wird einfach mal gezeigt, wie er sich zusammensetzt, was da so drin ist. Die Leute lernen mal wieder so richtig, was da dazugehört. Und grundsätzlich zeigen sie in diesen ganzen Sujets und dieser Kampagne einfach nur den Moment, wann denn ein Knoppers sozusagen für dich relevant ist, nämlich als Pausensnack. Und dementsprechend positionieren sie es auch mit dem neuen Claim Dein Zwischendrin. Und das ist natürlich eine wunderbare Pointierung eben genau dieser Position als Pausensnack. Und ich möchte nochmal wiederholen, das Spannende daran ist, dass man sich nicht von seiner Marke irgendwie entfernt hat, weil ganz oft passiert ja aktuell eigentlich Folgendes, dass man auf der einen Seite sagt, wir müssen mal wieder was Neues machen, wir müssen mal was anderes kreieren, wir müssen irgendwie größer werden und so weiter. Und dann verliert man ganz oft erstens das, was schon im Kopf ist und zweitens verliert man oder ignoriert man so ein Stück weit einfach die Positionierung der Vorzeit auch. Und auf der anderen Seite wird gerade bei der Werbung auch ganz oft das Problem oder beziehungsweise der Fehler aus meiner Sicht gemacht, dass man viel zu viel drumherum erzählt und ja, einfach Werbung nicht so richtig Werbung sein lässt. Und in dem Zuge finde ich das ganz spannend, dass Knoppers es hier ganz, ganz einfach gemacht hat, aber aus meiner Sicht sehr, sehr effektiv. Und genau das wird dazu führen, dass man auf der einen Seite diese mentale Availability hat und auf der anderen Seite aber dem Kunden auch so einen klaren Grund gibt, so eine Erinnerung gibt, wann solltest du Knoppers eigentlich kaufen oder warum sozusagen und wann solltest du es auch konsumieren. Sehr schöne, ganz einfache Kampagne. Und dann möchte ich noch innerhalb der Themen der Woche auch über ChatGPT und auch über Claude, also ja zwei der bekanntesten AI-Assistenten und generative KIs natürlich auch sprechen. Und warum? Weil auch diese beiden Marken jetzt gerade dafür stellvertretend stehen, dass sie tatsächlich Kampagnen und Kommunikation machen. Und warum erzähle ich das euch? Weil grundsätzlich ist das natürlich interessant, dass auch die Marken um Aufmerksamkeit buhlen, auch die Bekanntheit haben wollen, auch die irgendwie wachsen wollen mit Hilfe von Marketing und von Marketinginvestitionen. Das Interessante und das erste Learning ist aber mal grundsätzlich, dass interessanterweise Claude wie auch ChatGPT nicht auf KI in der Produktion setzen. Und das finde ich mal eine sehr schöne Erinnerung an die ganzen Leute dort draußen, die da unheimlich viel experimentieren, was ja mal grundsätzlich gut ist, aber ganz oft aus meiner Sicht ja, wie gesagt, in die falsche Schublade greifen, also im falschen Moment auf KI und Co. im Setzen in der Produktion und in der Kampagnenerstellung. Und das finde ich so erfrischend, dass, wie gesagt, gerade so die Erzeuger, die sozusagen Erfinder dieser Kategorie einfach sagen, hey, wenn wir Werbung machen, wirksame, effektive Werbung machen wollen, Kampagnen kreieren, dann müssen wir nicht KI dafür einsetzen, sondern machen wir es mal wieder so richtig ganz, ganz altmodisch, klassisch mit einer Agentur, die da sich was überlegt, die dann eine Produktion macht, wo wenig KI, wie gesagt, im Einsatz ist und trotzdem so der Versuch dabei oder die Zielsetzung dabei verfolgt wird natürlich, Aufmerksamkeit zu kreieren und auch die eigenen Produkte auch sozusagen an den Mann, an die Frau zu bringen, zu verkaufen, an die Nutzung zu erinnern etc. Und das ist so das eine Learning, dass man sage, es ist irgendwie wieder erfrischend, dass selbst die KI-Meister dort draußen nicht auf KI in der Produktion setzen. Also wieder schöne Erinnerung, dass wir vielleicht bei dem Thema auch hier und da mal die Kirche im Dorf lassen sollten oder wie ich ja immer gerne sage, stellt euch wirklich die Frage, was ist eigentlich der Zweck meiner Werbung? Was ist die Zielsetzung meiner Werbung? Und dann die Frage, kann mir KI dabei helfen, wirklich wirksam? Oder machen wir das jetzt aus Selbstzweck? Und genau das sollte es niemals sein. KI sollte in der Werbeproduktion niemals Selbstzweck sein. Und das zweite spannende Learning ist mal grundsätzlich die strategische, was die strategische Richtung angeht. Weil ChatGPT und Claude müssen natürlich auch in irgendeiner Form wachsen. Und jetzt müssen wir mal feststellen, wo stehen denn die Marken gerade? Und warum investieren die jetzt in diese breiten, wirksame und sehr klare, ich sag mal wie gesagt, altmodische Werbung. Ja, sie investieren aus dem Grund, dass sie natürlich wachsen wollen und sich die Frage stellen, wie können wir denn auch über die typischen Nutzerinnen und Nutzer hinauswachsen? Weil es gibt natürlich welche, so Heavy User, die schon gelernt haben, was ich mit ChatGPT und Claude etc. alles machen kann. Das heißt, die musst du nicht mehr groß überzeugen und die erreichst du wahrscheinlich jetzt auch nicht zwangsläufig mit dieser Werbung. Aber diese Werbung ist eben auf die Masse ausgelegt. Deswegen ist sie so altmodisch und einfach kreiert, weil man natürlich versucht, ganz neue Nutzerinnen und Nutzer anzuziehen, die von Claude und ChatGPT mehr oder weniger noch gar nichts gehört haben. Ja, da gibt es tatsächlich dort draußen welche. Und vielleicht haben sie schon davon gehört, aber sie haben noch die Vorteilhaftigkeit dieser Produkte gesehen, wie das vielleicht den einen oder anderen Alltag sozusagen erleichtern kann. Und das ist sozusagen die Zielsetzung hier, dass man natürlich das auch versucht. Das heißt also, man versucht hier neue Nutzer und Nutzer zu gewinnen. Und das Zweite ist natürlich auch, dass es um die Differenzierung zwischen den Produkten geht. Deswegen Machen übrigens beide. Das ist natürlich in dem Zuge nicht ganz so gut gelaufen. Die haben beide relativ ähnliche Ideen sozusagen gehabt, rein von der Kreativität. Aber trotzdem ist die Zielsetzung natürlich dadurch, durch Werbung sich zu profilieren, sich zu positionieren und dadurch auch die Differenzierung herzustellen zwischen den beiden Funktionen bzw. zwischen den beiden Assistenten. Und der dritte Punkt, das muss man auch dazu sagen, was auch die Zielsetzung dahinter ist, ist natürlich, warum man eben auf dieses Mittel auch setzt, dass man auch so diese Akzeptanz weiter hochhalten möchte. Weil natürlich ist so jetzt nach diesem Experimentieren, auch nachdem viele, wie gesagt, zu Heavy Usern und normalen Usern geworden sind, gibt es natürlich schon so ein bisschen diese Dark Side of AI, dass viele natürlich sagen, hey, wir werden abgehört, was ist denn das eigentlich, wie werden die Daten da generiert, wo kommen die her, wie viel Energie geht da drauf, alles Mögliche, was wir so alles an kritischen und auch teilweise ethischen Themen da auch diskutieren. Und natürlich ist der Versuch von Claude und auch von ChatGPT so ein bisschen in der Mitte der Gesellschaft anzukommen und auch akzeptiert zu werden. Das ist die dritte Idee dieser grundsätzlichen Kampagnenkreation und auch dieser Idee, wie man dort jetzt gerade Werbung macht. Also ganz spannender Punkt. Und wie gesagt, nochmal wohlgemerkte Informationen und Erinnerung. ChatGPT und Claude setzen nicht auf KI in der Werbung. Ist doch ganz spannend.
Die Fundstücke der Woche.
Und da starten wir erstmal mit Stromberg. Ja, und Stromberg kommt ja nicht nur im Dezember wieder in die Kinos, sondern, ja, ich sag mal in dem Zuge, dass er jetzt auch vielleicht in die Kinos kommt, wieder so ein bisschen bekannter wird, vielleicht auch immer noch mal stärker sozusagen in der Gesellschaft auch wieder in die Mitte findet, wird er jetzt natürlich auch interessanterweise auch als Testimonial, also Christoph Maria Herbst, als Stromberg direkt als Testimonial eingesetzt. Und zwar von einer ganz interessanten Marke, nämlich von Probonio. Probonio ist eine Art App und Tool, mit dem Arbeitgeber praktisch all ihre Benefits, die sie haben, also von dem, ich sag mal, ÖPNV-Ticket bis hin zu Fitnessstudio-Karten etc., also alles, was man so grundsätzlich seinen Mitarbeitenden bieten kann, das kann alles in dieser App sozusagen gesammelt werden und dann auch den Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, die Mitarbeitenden haben eine gute Übersicht, sehen das auch und für den Arbeitgeber ist natürlich ein mögliches, einfaches Management dieser ganzen Vorteile und Benefits. Und das Interessante ist jetzt, was Stromberg sozusagen macht mit Probonio. Er ist dort ein Testimonial, der in seiner Rolle auftritt als Stromberg und gleichzeitig in dem Büroalltag zeigt, welche Vorteile diese ganze App hat. Das heißt also, Fitnessstudio kann man da drin eben drin haben. Man kann, wie gesagt, so sein Verkehrsticket drin haben und so weiter. All das wird da sozusagen dargestellt und das alles in dieser typischen Stromberg-Manier. Was können wir daraus lernen? Das ist eine sehr wirkungsvolle Art der Werbung, die sie dort nutzen. Und zwar, dass sie Stromberg in seiner Rolle, in seiner Realität sozusagen mehr oder weniger nutzen oder besser gesagt in dieser Fiktion sozusagen nutzen und gleichzeitig ganz natürlich und instinktiv ihre Marke dort verankern. Weil man sieht Probonio immer wieder eben als App-Tool bei Stromberg, wo er das dann auch zeigt, das auch nennt, das auch so betont, da auch erklärt in seiner ganz eigenen Manier, wie vorteilhaft das Ganze ist. Und das wird sicherlich, wenn wir jetzt so eine System-One-Neuromarketing-Analyse machen, das wird sicherlich eine hocheffektive Art der Werbung sein, weil du kreierst von Anfang an Aufmerksamkeit, du kreierst eine Emotion, das sind zwei wichtige Faktoren beim Thema System-One-Neuromarketing-Analyse. Und gleichzeitig wird die Marke immer wieder gezeigt. Das heißt, es ist nah dran an der Marke. Es ist ein natürlicher Alltag sozusagen, ein natürlicher Moment, dass du also auch diese Bindung zu der Marke, zu dem Produkt etc. ganz natürlich aufbauen musst und nicht so viel damit zu tun hast, das irgendwie kognitiv zusammenzubringen. Und das ist das Interessante, dass Probonio da, wie gesagt, einen ganz, ganz guten Schachzug einfach kreiert, indem sie Stromberg dafür nutzen, indem sie die Marke nach wie vor auch zeigen, indem sie Emotionen und Aufmerksamkeit erzeugen über diese ganze Machart und dadurch sicherlich genau das erzeugen werden, was sie nämlich als Zielsetzung formuliert haben, nämlich auf der einen Seite natürlich Bekanntheit aufzubauen, ja, also irgendwie bei den ganzen Büromanagern da draußen, gerade auch bei den HR-Managern anzukommen und zu sagen, hey, wir haben hier was für euch und gleichzeitig auch zu zeigen, welche Vorteile, also welche Leistungsversprechen bieten wir denn in der App und das haben sie wieder sehr, sehr schön zusammengebracht, also von daher ein schönes Fundstück. Und das zweite Fundstück kommt von der Stiftung Elektroaltgeräteregister, EAR. Und dort geht es nämlich darum, wie man mit Elektroschrott umgeht. Und diese Stiftung macht schon einige Jahre immer mal wieder Werbung, weil das tatsächlich so ein Thema ist. Wo gehst du denn hin mit deinem Föhn? Wo gehst du denn hin mit deiner alten Mikrowelle? Wo gehst du denn hin vielleicht auch mit größeren Produkten und größeren alten Maschinen oder Elektroprodukten, die jetzt so ein bisschen den Geist aufgegeben haben? Und da geht es natürlich genau darum, dass du den nicht irgendwo hinstellst, sondern dass die irgendwie dann zum Wertstoffhof gebracht werden, dass die recycelt werden etc. irgendwo abgegeben werden und so weiter. Und da muss man natürlich neben der Aufmerksamkeit vor allen Dingen auch Bewusstsein aufbauen. Das heißt, man muss die Leute erinnern, wenn du Elektroschrott hast, geh da verantwortungsvoll mit um, ist für die Nachhaltigkeit, für die Umwelt, für die Gesellschaft ganz wichtig etc. Und genau das macht das Elektroaltgeräteregister, also die Stiftung dahinter, auf eine sehr schöne Art und Weise, weil Du kannst auf der einen Seite Aufmerksamkeit kreieren, du musst aber vor allen Dingen auch diese Erklärung kreieren. Du musst ja irgendwie erklären, worum geht es denn da bei dem Thema. Und dafür nutzt diese Stiftung interessanterweise die Sesamstraße. Und das ist natürlich eine wunderbare Idee, wo jeder sofort klar sagt und versteht, wo es denn dahin soll. Weil die Sesamstraße hat ja praktisch seit Jahrzehnten unterschiedlichste Generationen begleitet dabei, Sachen zu lernen, von Zählen, von Buchstaben und so weiter, von, ich sag mal, typischen gesellschaftlichen Manieren. All das hat uns die Sesamstraße ja, wie gesagt, in unterschiedlichsten Generationen schon beigebracht. Und jetzt sozusagen diese Art der Testimonien zu nutzen, um Aufklärung und Bewusstsein für das Thema Altgeräteentsorgung zu kreieren, ist natürlich eine wunderbare, einfache Idee. Auch dort ist es ähnlich wie vorher beim Thema Stromberg. Du kreierst sozusagen eine Gewohnheit, eine natürliche Umwelt. Du kreierst sofort eine Aufmerksamkeit, weil du die Sesamstraße siehst. Das verknüpft sich in deinem Kopf mit dem, was du schon gelernt hast, etc. Und wenn dann die Sesamstraße genau ihrer Rolle gerecht wird, wie gesagt, genauso wie bei Stromberg vorher auch, dann kannst du natürlich sehr schön auch ein Produkt sozusagen auch nachvollziehen, beziehungsweise diese Lösung dahinter auch nachvollziehen. In dem Sinne, vielleicht, wenn ihr zu Hause Elektro-Altgeräte habt, dann schaut euch doch mal die Werbung an und guckt genau, was ihr jetzt zu tun habt. Oder ihr esst einfach einen Knoppers mal in der Pause am Wochenende. In dem Sinne wünsche ich euch ein wunderbares Wochenende und einen super Start in die nächste Woche. Macht's gut, bis dann. Ciao.